Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich reise heute mit euch ins Salzburger Land. Dort gibt es einen Fußballclub, der nicht nur einen wunderschönen Sportplatz sein eigen nennt, sondern diesen auch noch im Sommer häufig mit Bundesligisten teilt. Gleichzeitig sorgt der Verein der UFC Maria Allen in diesem Sommer für große Schlagzeilen als der geplante Mallorca-Urlaub und die Aufstiegsrelegation aufeinandertrafen. Dabei gibt es eigentlich gar keinen Grund für eine Reise auf die spanische Insel. Maria Alm ist über die vielen Jahre trotz ständiger Modernisierung und dem Wachstum des Tourismus stets gelungen, das Bilderbuch-Image als idyllisches Dorf zu bewahren. Über einen Fußballclub auf einem ganz besonderen Ground in einer ganz besonderen Gemeinde spreche ich heute mit dem langjährigen Kulturreferenten des UFC Maria Alm, der gleichzeitig im Jahr 2019 als Hotelier des Jahres ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Josef Schweiger. Servus.
Servus, Danny.
Freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast für unsere Podcastaufnahme, trotz deines Berufs, der ja viel Zeit frisst. Ich habe über dich und deine Arbeit viel gelesen, aber mir ist es nicht gelungen herausgefunden, was dein Bezug zum Fußball ist. Hast du selbst gespielt?
Ja, ich habe selbst gespielt da bei uns in Maria Alm, von klein auf. Ich glaube, ich war 4 Jahre alt oder so, da habe ich begonnen, ja.
Was ist deine Position?
Ich bin ein guter Läufer und von daher war ich dann eigentlich auf der sogenannten Sechserposition im Mittelfeld und ja, durfte da meine Laufqualitäten ausspielen und Zweikampf. Früher war das so, da gab es immer so eine gute Nummer 10 hinter den Stürmern und da wurde ich dann irgendwie abgestellt drauf. Ja. Böse Zungen behaupten, ich war nicht zu mehr fähig, aber ja.
Das sind nur böse Zungen. Spielst du aktuell noch?
Nur bei den Altherren, ja, hobbymäßig haben wir sehr viel Spaß dabei.
Wie viel sind das ungefähr, die da so sind? Also meistens bei so einem Club sammeln sich ja dann so alte Herren, aber es zeigt ja auch, wenn dann eine Gruppe, sich eine Mannschaft bildet, dass dann doch so viel übrig bleiben, die hängen geblieben sind am Verein. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, finde ich.
Immer ganz gut, ja. Wir sind so 12 Leute und können so immer 6 gegen 6 ganz gut spielen, in der Regel am Freitagabend. Weil es die Zeit erlaubt bei mir, sie treffen sich öfter. Ich muss die Zeit öfter tagsüber nutzen und kann meiner Profession oder meiner Liebe zum Berglauf nachgehen.
Wir nehmen auf in deinem Büro, da hängt ein paar Wimpel und auch ein paar Trikots. Gibt es einen Verein, den du so die Daumen drückst?
Ich finde es spannend, wenn die Liga spannend ist und wenn es gute Fußballspiele gibt. Also es war letzte Saison sicherlich die deutsche Bundesliga sehr cool zum Beobachten und Österreich beobachten wir auch, ist klar. Salzburg ist nicht so weit weg von uns, aber grundsätzlich schauen wir allen Bundesligamannschaften, erste und zweite Liga in Deutschland sehr gerne zu. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann schaue ich natürlich besonders auf die Fortuna aus Düsseldorf, aber auch auf den FC Köln, aber auch was macht Nürnberg oder ja, was machen die Bayern?
Warum insbesondere Köln und Düsseldorf da in deinem Blick sind, das werden wir gleich noch besprechen. Wenn ich jetzt durch Maria Almlus wandeln würde und nach dem Lieblingsfußballclub fragen würde, ist das mehr lokal, dass sich die Bevölkerung für den lokalen Fußball interessiert oder ist das mehr international? Wie würdest du das einschätzen?
Ich würde einschätzen, dass in Maria Alm sicherlich 80% der Fußballbegeisterten die deutsche Bundesliga anschauen.
1961 hat Josef Eder, der offensichtlich auch Opa Sepp genannt wird, aus einem Pferdestall hier am Dorfplatz in Maria Alm den Gasthof Eder ins Leben gerufen. Du bist später, etwas vereinfacht gesagt, im Hotel groß geworden. Stand für dich von Anfang an fest, dass du dann dort auch tätig sein wirst? Manchmal ist das ja auch so, dass man gerade alles anders machen will, als das, was man als Kind so erlebt. Wie war das bei dir?
Eigentlich genauso. Du hast es gut beschrieben. Ich bin aufgewachsen da im Haus. Ja, aber wunderbar aufgewachsen. Wir haben immer mit den Gästen zu tun gehabt und so weiter. Aber als Kind hegt man dann ja oft ja, Baumeister und so weiter, Kran fahren und gestalten und bauen und so weiter. Bei mir war es eher in die Richtung und daher studierte ich dann Architektur nach einem Gymnasium und so weiter. Und zu Hause wurde dann gejobbt. Da haben wir dann Gastronomie gejobbt und grundsätzlich war die Gastronomie irgendwo mit der Muttermilch, habe ich das mitbekommen und war froh, dass wir dann das andere Thema, nämlich Architektur, Design und diese Dinge, dann auch der Weg ermöglicht wurde, dass ich das auch studieren und lernen durfte. Aber bis hin zu dieser Entscheidung dann doch zu Hause als Unternehmer weiterzumachen und dann meine Passion zu schönen Dingen wie Gestaltung der Häuser, und das macht sich jetzt bezahlt, weil das haben wir jetzt auch schön in unseren Räumen und in unseren Häusern, können wir das schön ausleben.
Ich komme sofort darauf, vielleicht noch eine Zwischenfrage. Ich habe irgendwo gelesen, dass du mit einer Bar angefangen hast und dann auch zum Profi-Barkeeper dich ausbilden lassen hast. Erstens, stimmt das? Und zweitens, was ist deine Cocktail-Empfehlung des Podcasts?
Ja, stimmt. Also irgendwann war dann auch was zu wenig interessant, dass man nur Bier und Bacardi Cola ausschenkt. Und da waren wir dann damals schon die Ersten im Ort, wo man Cocktails, das war immer, jetzt ist alles normal schon, aber für Marianne war das ganz cool. Da durften wir halt dann erstmals Cocktails ausschenken und war ein großer Erfolg in Marialm dann, die Bar. Chilis hieß die, ja genau, wegen Schärfe oder so, ja, schönes kleine Kneipe gewesen.
Die hast du irgendwo im Hinterhof, in der Garage oder wie war das?
Na, eine Stube war da oder größere Stube war da leer gestanden im Hotel und dann war nur im Winter offen und dann war mein Vorschlag an die Oma damals, du, wir bauen, meine Kumpels und ich, wir machen da eine Kneipe rein und wir machen da was draus. Und so haben wir dann gut 14 Jahre eine schöne Bar gehabt, ja.
2018 ist, glaube ich, die Geburtsstätte der jetzigen Situation, glaube ich, wenn ihr nennt es Eder Collection. Das sind letztendlich drei Häuser und ein Shop, wenn ich es richtig verstanden habe.
Und die Hütte am Berg oben. Also mein Bruder hat ja die Tom Almhütte nach ihm benannt. Und diese Firma hat er gegründet dann oben und 2018 aufgesperrt. Gemeinsam vermarkten wir uns alle und haben so eigentlich schöne Betriebe unter der Eder Collection laufen.
Ganz kurz, kannst du uns die drei vorstellen? Hotel Eder, in dem wir befinden uns, das ist das Ursprungshaus, richtig?
Ja, genau. Das war der Gasthof Eder früher, jetzt ist es Hotel Eder mit kompletten Wellnessbereich und Schwimmbad und so weiter und Firmengeschäft, Gruppengeschäft, Fußballmannschaften etc., du hattest es erwähnt. Dann haben wir wir sind hier am Dorfplatz, das ist der Charakter vom Eder, das ist der wichtigste Charakter überhaupt, in so einem schönen Dorf, wo die Gondel direkt hinterm Hotel startet und dann oben eigentlich die Gondel ankommt bei meinem Bruder, bei der Hütte. Das ist eine schöne, ja, schöne Geschichte. 2018 eröffneten wir dann auch das Adults Only Hotel, Erwachsenenhotel, ab 21 Jahre ist es dann buchbar, ist jetzt nur 5 Minuten entfernt zu Fuß. Hotel Sepp ist nach mir benannt, aber auch nach meinem Vater, nach meinem Opa, die hießen alle Sepp, und auch der Kleine, der mit jetzt dann 6,5 Jahre, der heißt auch Sepp, mein Sohn. Und in der Corona-Zeit kauften wir ein Hotel zu und das haben wir dann neu konzipiert zur Tante Frieda. Und dort finden bis zu 300 Gäste Platz und es ist ein hervorragender All-Inclusive-Familienurlaub. Also richtig ein Highlight geworden in unserer Gruppe. Und nicht nur die Gästeanzahl erweiterte sich da von bis zu 500 Gäste bringen wir unter. So haben wir auch 150 Mitarbeiter jetzt beschäftigt. Und gemeinsam mit Tom oben sind wir dann eh bei 200 Mitarbeiter, ja, richtig.
Das ist sicherlich auch immer anspruchsvoll, das immer gutes Personal zu finden. Das ist alles nicht so einfach, oder?
Ja, wir auch da haben wir viele Deutsche im Team auch. Ist auch schön. Sehr international sind wir aufgestellt. Wir haben 25 Nationen beschäftigt. Macht's cool, ja, und respektvoller Umgang ist erforderlich, wenn man so mit Mitarbeitern aus Bali, Philippinen, aber auch Brasilien, Schweden, England, ja, wir haben alles eigentlich dabei, muss ich sagen, echt schön, Spanien, Österreich natürlich, aber so ist Tourismus, finde ich, gell? Wir haben Gäste aus aller Welt und eben auch Mitarbeiter aus aller Welt und gemeinsam wollen wir unsere DNA, dieses familiengeführte Unternehmen, diese Familien Gastfreundschaft, wie es ursprünglich im kleinen Haus stattgefunden hat, soll es jetzt und tut es auch in allen Häusern gelebt sein. Und die Mitarbeiter nehmen diese DNA ganz gut auf und finden auch Spaß daran, so familiär und herzlich den Gästen gegenüber zu treten.
Ein Fachmagazin kürte dich 2019 zum Hotelier des Jahres. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise gab es für die Auszeichnung ein konkretes Projekt oder einen konkreten Anlass?
Ja, das war eine Fachjury, war mich extrem gefreut, weil oft ja nur die ganz Großen gewinnen. Und in dem Fall war es dann waren wir klein, weil wir mit dem Hotel Sepp eine neue Linie begannen. Und das ist dieses Adults Only. Jetzt ist es auch schon wieder alles ziemlich normal, so ein Adults Only Konzept. Aber für die Zeit damals, 2016 haben wir konzipiert, dann 2018 aufgesperrt. Und da steht dieser besondere Wohnwagen am Dach oben, der zur Sauna umgebaut wird. Wenn du dich umdrehst, da siehst du aber hinten ein Bild auf der Wand. Ja. Und da haben wir eben diesen Airstream aus Kalifornien rübergeholt und aufs Dach raufgestellt. Und haben in der Architektur eigentlich dann sehr provozierend, oder wie nennt man so? Provozierend klingt jetzt ja zu sehr aggressiv, ist es gar nicht. Wir haben eine schöne Upcycling, kann man sagen. Wir haben Brennholz verwendet, um eine Hotelfassade zu gestalten, und wir haben den Schrotthaufen Wohnwagen verwendet, um eine Top-Sauna hinzustellen, und wir haben das Ganze dann, um die Qualität herzustellen, mit einem riesen Infinity-Pool am Dach dann zum kleinen Wellness-Hotel geschaffen. Dann ja. Und dort haben wir, ja, das war ein Grund, aber es war dann auch die Tom-Alm-Hütte dabei. In dem Jahr haben wir diese beiden Betriebe geöffnet und alles eigentlich aus diesem kleinen Gasthaus raus. Das war dann Anlass für die Fachjury. Hey, die schaffen es aus einem Familienbetrieb irgendwie drei Betriebe dann in einem schön zu vermarkten, aber auch zu leben. Und das war der Grund dafür, warum wir uns dann da auf das Podium, warum wir auf das Podium gehoben wurden.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist ja nicht Selbstverständliches, sondern eben was Besonderes und eben so besonders wie offensichtlich deine Hotels hier. In den vergangenen Jahren haben das auch mehrere Fußballvereine genutzt, eure Freundlichkeit. Nur mal ganz kurz, wie kam es eigentlich dazu? Ist der Hintergrund, dass Maria Alm als Trainingslager genutzt wird? Ist der Hintergrund, dass häufig in Saalfelden und Salzburg trainiert wird und dann hier übernachtet wird? Wie kam es dazu, dass in Maria Alm regelmäßig, unregelmäßig Fußball-Bundesligisten zu Gast sind?
Ganz in der Nähe ist ein Unternehmer, der diese Fußballcamps immer gemacht hat. Ganz viele da in Tirol, in Salzburger Land und so weiter. Und die Bundesligisten wählten unsere Region da, weil es touristisch wertvolle Produkte, nämlich in den Hotels, gute Verpflegung, gute Hotels und so weiter, und auch gutes Klima, gute Berge und ja, ein guter Platz, um Trainingslager abzuhalten und Testspiele. Also sie können hier in kürzester Entfernung tolle Testspiele abhalten, das war der Grund. Und dann gibt's natürlich viele Gäste, die engeren Kontakt haben mit Mannschaften, und damals war das ein langjähriger Stammgast, der heute noch und den Mannschaftsbus fährt von Fortuna Düsseldorf. Also und der Frank hat dann versucht, du lass uns doch die Fortuna hierher holen, und das hat dann geklappt, ja. Dann kamen die Verantwortlichen, Norbert Meyer war da Trainer, und die kamen daher und waren sofort überzeugt von unseren Leistungen. Und dann durften wir die Fortuna, ich glaube, 8-mal bei uns hintereinander haben. Aufgestiegen mit uns, dann abgestiegen, aber auch wieder aufgestiegen, und so war das eigentlich, ja. Und haben wir echt, sind super zusammengewachsen. Ich glaube, spielen aber jetzt nur noch ein, zwei Spieler. Jetzt, ja, die Zeit vergeht schnell, gell?
Klar. In dem Geschäft schon,
ja. Ja. Aber jetzt, es freut mich heute zu sehen, dass die Fortuna zum Beispiel wieder an der Spitze der zweiten Bundesliga jetzt ist und wieder am Weg nach oben. Aber noch mehr freut es mich, dass wir so viele Fans auch damit natürlich wieder zu uns hergebracht haben. Viele Fans fahren nach wie vor hierher. Auch wenn die Fortuna jetzt ein anderes Ziel hat, aber ich glaube, sie wechseln auch wieder. Habe ich natürlich dann wieder hingeschrieben, du bei uns immer willkommen, aber das weiß man ja. Bei uns ist auch der erste FC Köln herzlich willkommen. Die waren dann anschließend auch bei uns einmal. Und wie es halt im Fußball oft so ist, die Verantwortlichen wechseln, und das war dann auch der Grund bei der Fortuna, dass dann wieder neue Dinge, jeder kennt wieder wen, und dann fahren wir da wieder zu dem hin und so. Es gibt in Österreich viele, viele Hotels und Plätze und Orte, glaube ich, wo man gut Fußballtrainingslager abhalten kann. Aber wir begrüßen jedes, auch der FC Nürnberg war bei uns.
St. Pauli habe ich mal gesehen.
St. Pauli, ja, ist bei uns gewesen im Ort auch. Und was haben wir noch? Wir haben Verantwortliche von dem FC Bayern München waren bei uns auch, aber das war eher dann wieder nicht die Mannschaft selbst, aber Verantwortliche. Generell der WAC, der Wolfsberger AC aus Kärnten ist bei uns, die wollen auch immer gerne zu uns kommen. Ja, früher waren die Trainingslager eher im Juni, da war das spannender für uns. Im Juli haben wir jetzt doch auch sehr viel Ferienurlaub und da überschneidet sich ein bisschen mit den Ferien. Im Juni war das von der Organisation her für uns attraktiver.
Da muss man immer gucken, dass man dann seine Stammgäste nicht verprellt, ne? Das verstehe ich.
Ja, und hinzu kommt auch diese Planbarkeit, ist gar nicht so einfach, weil die Mannschaften Köln, Düsseldorf etc., die wissen ja oft gar nicht, wo sie dann spielen nächste Saison und die beiden Ligen sind natürlich, ja, die starten immer unterschiedlich und ja, heuer war es sowieso anders, gell, durch die Fußball-EM.
Was muss man als Hotel, wie bereitet man sich auf so eine Profimannschaft und den ganzen Kader, wie bereitet man sich vor? Ist das, werden Ernährungspläne irgendwie übermittelt, dass die Küche sich vorbereitet oder ist das relativ entspannt? Ich weiß es nicht so richtig, ich kann es nicht einschätzen.
Es wird grundsätzlich schon sehr abgestimmt, dass da die richtigen Speisen dann auf die Teller kommen oder in die Buffets, gell, und abwechselnd auch und angepasst an die Trainings. Also wir sind da immer super drauf eingegangen. Ich glaube sogar, dass Verpflegung eins der Top-Argumente ist, warum man hierher fährt, weil auch im Hotel bei 4 Sternen, da muss man Top-Qualität liefern und keine Fertigprodukte oder so. Also die Verpflegung, glaube ich, daran scheitert es hier nicht. Im Gegenteil, das ist ein ganz großer Grund, warum man hierher gerne fährt. Die Mannschaften fliegen auch nach Türkei und so weiter. Da muss dann auch passen, aber ist sicherlich in einer anderen ja, Ausstattung, glaube ich, die Verpflegungsfrage. Ja.
Und mit dem UFC läuft dann die Zusammenarbeit, dass man dort den Platz nutzen kann. Das war zumindest beim ersten FC Köln so, der dann hier trainiert hat. Ich weiß nicht, ob Düsseldorf auch auf dem Platz trainiert hat.
Ja, alle hier. Das ist ja einen guten Kilometer weg vom Hotel hier. Und da haben wir immer die Entfernung genützt, um mit dem Rad hin und her zu fahren, die Mannschaften. Das war sehr sehr lässig eigentlich, ja, für die Teams. Und mit dem UFC, wo ich ja ganz eng mit befreundet und im Vorstand da war immer, haben wir da ein super Abkommen, ja. Ist natürlich eine Herausforderung. Wenn Herausforderung, dann ist es weniger fürs Hotel, sondern da ist es vielleicht sogar eher am Platz die Herausforderung, dass dort die Fans richtig geleitet werden, dann nicht die Trainings stören, aber doch zuschauen und nah bei der Mannschaft sein. Weil das war auch, ist ein Vorteil, ja, wenn die Mannschaft in so einen Ort kommt, dann ist man nah bei der Mannschaft, soll aber auch die Qualität des Trainingslagers dann nicht mehr zu sehr beeinträchtigen. Köln und Düsseldorf haben das super, wunderbar gelöst immer. Die Nähe für die Fans war sehr hervorragend für die Gäste, die
da waren. Gab's immer so ein Fanfest auch
da? Fanfest, ja, wunderbar, hier am Dorfplatz, aber auch am Platz dort oder auch einmal auf der Alm oben und so. Also wir haben da schöne Dinge gemacht und die Fans sind da auch sehr respektvoll, sehr ordentlich, sehr, sehr gesittete Aneinanderreihung der Dinge, ja. Der Platz ist immer natürlich, muss im besten Zustand so sein. Der Platz ist schon entscheidend, ja, für die Teams, ja. Und wir haben halt nicht 2 Plätze nebeneinander, das ist bei uns im Ort nicht notwendig oder nicht, war nie machbar. Aber jetzt haben wir einen Platz und daneben noch einen kleinen halben und hat eigentlich gereicht. Mehr geht immer, sage ich. Aber wir sind ja kein Trainingszentrum als solches, ja.
Aber insgesamt so ein Traditionsverein mit diesen Fans, das ist schon eine Macht. Oder wenn die im Sommer Maria Alm bevölkern, da kann ich mir vorstellen, war schon viel Rot-Weiß dann zu sehen, oder?
Ja, da war sehr viel, ja. Ja. Wir haben in den 8 Jahren Fortuna Düsseldorf ist es schon von 50 Fans bis 500 Fans hochgegangen in der Zeit. Und bei Köln war es dann im ersten Jahr tatsächlich schon über den 500 Fans, ja. Hat die Bekanntheit vorher natürlich Düsseldorf auch beigetragen, dass Fans dann herfuhren. Aber Köln hat dann eigentlich schon massiv, ja, da waren 600-700 Leute zur Spitze da. Nicht über die ganze Zeit, aber zumindest über 4 Tage sicherlich, ja. Und dann waren Balkone geschmückt und so weiter mit den Fahnen. Die Fans haben sich einquartiert und waren natürlich auch auf den Terrassen. Das sind ja Rheinländer, beide Fangruppen. Und da war schon ein schönes, lebendiges Fußballfieber zu spüren.
Steffen Baumgart macht nach außen immer den Eindruck einer besonderen Persönlichkeit mit einer Bodenhaftung. So wirkt es zumindest für Außenstehende. Du bist nun kein Außenstehender mehr. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Aber ich habe ein Interview gelesen von dir, wo du dann zu einem ähnlichen Ergebnis kommst. Das ist sehr angenehme Kommunikation, keine besonderen Erwartungen. Und es war ein gutes Miteinander. Kann man das so bestätigen?
Absolut, ja. Absolut. Es war sehr nett, mit ihm zu arbeiten da. Also da war sehr geordnet, aber sehr bodenständig, so wie wir eigentlich auch sind. Es ist immer schön, wenn die matcht, ja, zusammen, wo ich hinfahre. Und sie sind da hergekommen und professionell, alle Jahre war das so. Also ich kann mich an keinen erinnern, der eigentlich nicht sehr, sehr respektvoll und auf Augenhöhe war. Steffen Baumgart war lustig eigentlich. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut auf das zweite Jahr, weil wir hatten es eigentlich schon alle vereinbart, dass wir das nächste Jahr da machen. Und leider ist der FC Köln dann schlecht gestartet in die Saison und bekommt dann zunehmend Schwierigkeiten. Und dann war das in der Saison nicht nach Plan, ja, leider. Aber das war eigentlich durch. Ja, wir waren schon vorbereitet auf das zweite Mal dann.
Wer Maria Alm einmal besucht, ob nur zum Grauentopping auf dem wunderschönen Sportplatz oder vielleicht Urlaub macht Maria Alm, der wird relativ schnell feststellen, dass es einen festen Punkt früh um 6 Uhr gibt mit der örtlichen Kirchenglocke. Gab es da mal einen Sonderwunsch von seitens der Fußballer, dass gesagt haben, das muss doch mal ruhig sein, wir müssen mal ausschlafen, oder ist das unvorstellbar?
Der Wunsch war schon ausgesprochen da, ja, der war schon da. Aber der Pfarrer will da nichts wissen davon. Ja. Die sagen dann, ja, die Kirche ist schon länger da wie die Fußballer.
Kann man vorstellen, dass auch immer mein Hotelgast auch sicherlich mal nachfragt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, hier im Eder in der Mitte von ist es natürlich, das ist ein unmittelbarer Nachbar. Ja. Wir sind da, ich weiß nicht, das sind ja nur 30 Meter oder so, da ist der Turm daneben. Ja. Aber das ist auch schön, ja, hier in der Mitte zu sein und dieses dörfliche, diesen Ursprung auch mitzunehmen, das ist wunderschön. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Friedhöfe, Kirchen, Ensembles, die so in der Mitte sind. Das ist immerhin eine, wenn die höchste Kirche Österreichs. Dann gibt's Dom und so weiter, die sind höher, aber die Kirche ist, glaube ich, die höchste. Wir hätten das Trainingslager für den FC Köln dann im zweiten Jahr im Hotel Sepp gemacht. Da ist diese Entfernung dann gegeben. Also da hört man die Kirche dann immer. Da wäre das Hotel Sepp exklusiv für die Mannschaft gewesen. Dort haben wir 40 Zimmer. Da ist es. Und daneben an hätten wir auch noch einen Partnerbetrieb dann gehabt. Dann hätten wir eigentlich dort so ein schönes Trainingslager-Village für die Mannschaft. Bisschen abgeschiedener gestaltet. Und hier im Zentrum hätten wir dann umso lebendiger die Sponsoren, Fans und, wie sagt man, dieser Anhang von dem Ganzen, von der Mannschaft quasi. Aber die Mannschaft ist wichtig, dass die ihre Ruhe hat da im Trainingslager. Ja, das hätten wir super organisiert gehabt. Und so, ja, wenn der nächste Verein kommt und das so will,
vorbereitet,
ja, dann haben wir das auch so, ja.
Letzte Frage zu dem Thema Trainingslager, so jetzt so ein Fazit. Ich höre von dir nur Positives. Ich könnte mir aber vorstellen, auf der einen Seite ist es für so ein Hotelier und das ganze Team viel Aufregung, da passiert Neues, auch viel Arbeit, ein paar Arbeitsstunden mehr als sonst. Dann werden eben auch ein paar Sachen blockiert für vielleicht andere. Auf der anderen Seite ist es eine wunderbare Erfahrung und eben auch eine tolle Werbemöglichkeit. Überwiegt immer das Positive für dich so? Oder gibt es dann auch mal Momente, wo du sagst, Mensch, ich konzentriere mich lieber auf die Gäste normal und das mit dem Fußball, das ist immer so eine schwierige Geschichte. Also gab es auch mal solche Momente oder war das immer ein Benefit, wo du gesagt hast, wir ziehen da so viel raus, so viel Positives, das passt für uns perfekt?
Ich würde dann einfach kurz antworten und sagen, das passt für uns perfekt. Ja, es ist das Positive überwiegt da total.
Lass uns den Hörerinnen und Hörern deine Gemeinde noch etwas vorstellen. Wie groß ist denn Maria Alm?
Also Maria Alm hat 2200 Einwohner. Und ist aufgeteilt in 3 Ortsteile. Da gibt's Maria Alm, Hintermoos und Hintertal. Man kann über den Natron da nach Hintertal spazieren. In einer Dreiviertelstunde zum Beispiel. Das sind die 3 Orte, ja. 3 Ortsteile. Und dann gibt's in diesen 3 Ortsteilen 7000 Gäste in etwa. Also wenn wir dann voll gebucht sind, dann sind da so 10.000 Menschen. Eigentlich ein bisschen mehr vielleicht, weil die Mitarbeiter sind ja auch noch einmal 1000 vielleicht zusammengezählt. Also so 11.000 Leute leben hier in der Hochsaison. Und sonst sind wir bei 3.000, sage ich mal, wenn die Gäste dann Im November ist es eher ruhiger und im April ist es dann auch einmal zwischen den beiden Saisonen zwei Wochen ruhiger. Aber grundsätzlich ist der Ort 365 Tage sehr belebt und sehr normal. Also es ist keine Bettenburgen sind da, das sind alles schöne familiäre Betriebe. Du nimmst das wahr, wenn du da auf Urlaub bist, gell, Danny? Du siehst, die Häuser sind schön gestaltet. Man leistet sich schönen Blumenschmuck. Man leistet sich Sauberkeit. Man ist sehr, sehr behutsam unterwegs im Ort.
Man liest häufig Maria Alm am Steinernen Meer und Maria Alm im Pinzgau für diejenigen, die es das erste Mal hören. Was ist das Steinerne Meer? Was ist der Pinzgau?
Der Pinzgau ist die Region, wo Zell am See auch dabei ist. Zell am See, Saalbach, Leogang, so diese touristischen Orte, die kennt man vielleicht. Und das ist der, wie nennt man das bei euch? Der Kreis, oder?
Mhm,
wie genau. Heißt das, oder?
Genau.
Ja, so ist das ja bei uns und da, diese Orte zählen da dazu. Und das Steinerne Meer ist diese Gebirgskette zu deiner rechten Seite, die uns da so massiv immer auf diesen Bildern, wenn jetzt wer Marianne googelt, dann sieht man sofort die Gebirgskette mit der Kirche davor. Und das ist unser Bilderbuch-Image. Ja. Und diese Gebirgskette trennt uns zu Bayern. Da dahinter ist der Königssee und Berchtesgaden und so weiter, ja. Also die deutsche Grenze ist eigentlich da oben. Wenn man darauf klettert oder wandert, dann ist man in 3 Stunden ist man oben, ja. Und dort ist dann die Grenze zu Deutschland. Und wenn man drüber gehen will, dann ist man so von hier weg ungefähr 8 Stunden unterwegs. Und dort ist man dann hat man auch die Wallfahrt gemacht. Die berühmteste, älteste Wallfahrt Europas, Bergwallfahrt, älteste Bergwallfahrt Europas über das Steinerne Meer zum Königssee. Der ist der Ursprung hier vom schönen Maria Alm.
Kann man sagen, Schwerpunkt so der Beschäftigung sind alle Dienstleistungen rund um den Tourismus und Land- und Forstwirtschaft. Das sind so die Schwerpunkte, oder?
Ja. Und das Thema Bau, Zimmerei und so weiter ist auch dabei, weil die ganzen Häuser natürlich oder die Familien halt viel in die Infrastruktur investieren und damit wird eigentlich in jedem Haus jedes Jahr irgendwas renoviert.
Im Wappen finde ich einen feuerspeienden grünen Drachen. Was hat's denn damit auf sich?
Kann ich den Publikumsjoker anrufen?
Nein. Ich habe so ein bisschen gelesen, dass der für die naturbelassene Landschaft stehen würde, offensichtlich grün. Ich krieg's zwar mit dem Drachen nicht so ganz zusammen, aber das findet man regelmäßig, der dann auf so einem Schild ist. Aber letztendlich kann man das, würde ich da nochmal den Link in die Sendungsnotizen packen. Es gibt, glaube ich, von Maria Alm, der Gemeinde, eine Internetseite. Ich glaube, da ist das Wappen auch nochmal erklärt und da packe ich den Link entsprechend hinein. Letzte Frage zu Maria Alm. Wenn ein Besucher nur ein Wochenende hat, was muss er gesehen haben, bevor er wieder losfährt?
Den Prinzensee oben, ja, genau, würde ich sagen jetzt, ja. Der Prinzensee ist entstanden oben beim kleinen Skiberg, der oder Aktivberg, weil der ist ja im Sommer genauso toll. Man geht eine Stunde rauf und dann ist man beim Prinzensee. Ein schöner Bergsee, wo man wunderbar schwimmen kann, super Temperatur mitten im Sommer. Und im Winter dient dieser See zur Beschneiungsreservoir. Also das ist ein Beschneiungsteich. Genau. Den haben wir errichtet, um die Funktion Kunstschnee besser auszustatten auf unseren Pisten da im Dorf. Und im Sommer hat er den großen Mehrwert, dass das wirklich ein toller Bergsee ist mit einzigartigem Blick eigentlich oben. Ja.
Und offensichtlich neudeutsch so eine Art Insta-Point, also da hast du viele, weil du das Steinerne Meer im Hintergrund hast, vorne das Wasser, kannst du ganz fantastische Bilder machen, kannst dich schön selbst in Szene setzen für die ganzen Influencerinnen. Also da ist offensichtlich auch
der heißt Prinzensee, weil er, kommt von diesem, der Hochkönig quasi, ist der Namensgeber unserer Region, Dinden-Mühlbach. Und da ist dieser kleine Prinz da oben eigentlich in der Prinzensee. Generell ist dieser Berg hinterm Hotel so eher für die kleineren Prinzen zu sehen, sprich für die Kinder, für die Familien, Familienurlaub. Und oben dieser Prinzensee noch an der, ist ein super Highlight für alle, weil wenn die Kleinen einmal geschafft haben, bis da oben hinzukommen, ist es ein toller Moment für jeden Kleinen und mit Prinzen sind eigentlich wirklich die Nachwuchsgäste gemeint.
Sehr schön angerichtet, also sehr schön gemacht, also kann man nur jedem empfehlen. Aber wir wollen ja über den lokalen Fußball reden, UFC Maria Alm. Das U müssen wir als erstes klären, das steht offensichtlich für Union. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es in Österreich 3 Sportdachverbände, die ASKÖ, ASVÖ und die Sportunion. Die ASKÖ ist mehr so eine Vorfeldorganisation der SPÖ, wenn ich es verstehe. Da ist immer so eine Parteilichkeit verbunden. Die Sportunion wurde ursprünglich mal als christlich-deutsche Turnerschaft gegründet. Andersrum, wer oder was ist denn die Sportunion?
Ja, ist ein Dachverband, ja. UFC, ja. Sportunion Österreich. Da sind eigentlich in der Sportunion sind dann auch andere Vereine drinnen, eigentlich wie der örtliche Tennisverein und so weiter und die Sport und ja, so sind die Sportvereine in den Orten eigentlich verbunden. Sportunion, schau, wenn man sitzt vor dem Laptop, da steht Sportunion Österreich, Sportfachverbände, ja genau, über 700.000 Mitglieder. Und 4.500 Vereinen, ja genau.
Und die Sportler Fußball ist dann letztendlich der UFC, richtig?
Genau, Union Fußballclub Maria Alm. Und den hat damals noch der Rudi Hasenauer gegründet.
Ich habe Gründungsdatum 20. Februar gefunden irgendwo. Ja. Kannst du das bestätigen oder muss man da nochmal irgendwann ins Archiv gehen?
Das Jahr weißt du auch, 1975.
Genau,
ja, genau. Ja, das weiß ich auch noch, weil mein Opa war vorher eigentlich immer der denen das Feld kostenlos der hat so eine Wiese und diese Wiese, da steht heute unser Hotel Sepp drauf auf der Wiese. Das hat er ursprünglich den Verein immer gegeben, den Maria Allmann, die dort gekickt haben. Und da haben die sehr viel Spaß gehabt zum Fußballspielen und dann gründeten die einmal einen Verein und dann wurde im Ortseingang ein Trainingsplatz gebaut. Und dort war dann erstmals einmal richtig, da drinnen war ja ein Hügel drinnen in der Wiese. Da ging es ein bisschen so auf und ab, ja, zu der Zeit.
Offensichtlich ist das der Ortsteil Unterberg, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen
hieß Nein, das ist gar nicht dieser Platz eigentlich. Das ist dann ein neuerer Platz schon, ja. Ja, genau. Wir haben schon zwei Plätze in Marialm. Einer ist am Ortseingang von Sandfelden kommend. Das ist eigentlich dann der Ursprung Trainingsplatz und dann der Rudi Hasenauer Sportplatz, der ist ihm jetzt gewidmet worden, dann der Namensgeber ist der Gründer, der Rudi Hasenauer und dort haben wir jetzt unsere schöne Anlage eigentlich, ja, das ist kurz vorm Aberg, vor unserer Talstation der großen Gondelbahn, ja, zum Aberg rauf.
Und der wurde eben 2022 nach dem Gönner Rudolf Hasenauer benannt. Du sagst gerade, er hat den Verein gegründet. Er ist Mr. Fußball von Maria Alm. Habe ich das nicht verstanden?
Gönner, würde ich sagen, ja. Gönner. Er alleine gründet man selten was, aber da gab es halt auch ein paar so Begeisterte und da waren da mal eine Handvoll Begeisterte da. Und zu der Zeit haben die halt an das geglaubt. Lass uns einen. In der Zeit, glaube ich, sind einige Vereine entstanden, auch so in der Umgebung. Und 1975 eben auch. Dieser Fußballverein Maria Alm, ja. Und der hat dann über die Jahre, er ist ein super Installateurunternehmer und der hat dann den Sportverein auch in den letzten 20 Jahren vor allem ganz stark unterstützt, finanziellerseits.
Ich habe gefunden, so wenn man so die Statistiken anguckt, dann ist das in der Regel in der 5., auch mal in der 6. Klasse. Es gab aber auch mal Zeiten, dass man in der vierten Liga spielte oder in der 4. Leistungsstufe. 2022, 23 war es dann nochmal die 5. erste Landesliga und nun ist man wieder in der 6. klassischen 2. Landesliga Süd. So vom Gefühl her, von dir als Vorstandsmitglied, wo gehört denn der Verein hin? Ist das wirklich ein Verein, wo man sagt, da kicken einfach diejenigen aus Maria Alm und so ein bisschen drumherum? Ist das ein Verein, der in 20 Jahren in der Bundesliga anklopfen will? Was ist euer Konzept mit diesem Verein?
Also es ist sehr wünschenswert, wenn die örtlichen Spieler dort spielen dürfen und wenn wir genug dafür haben, das ist eigentlich eher die Frage, ja, weil ganz viele Vereine gehen nämlich sozusagen ein oder werden da, gehen drauf, gell? Also ich glaube, da gibt es eine Statistik, ich weiß jetzt gar nicht, aber es sterben sehr viele Fußballvereine jedes Jahr in Österreich. Ist in Deutschland vielleicht anders?
Das ist dieselbe Entwicklung, dass du dann auf dem Land da Schwierigkeiten hast, ja.
Genau, und auch so ist es hier. Also wir sind ganz froh, dass wir, aktuell haben wir sehr viel Nachwuchs. Wir haben 130 Kinder im Nachwuchs. Das ist ganz beachtlich, weil wir haben nicht nur den Fußballverein, sondern auch die Musikkapelle, die Schnalzergruppe, die Platten, die Schuchplattler und so weiter. Die freiwillige Feuerwehr natürlich und dann gibt es andere Skifahren und so und. Also Kinder ist einmal super. Also es scheint einen super Nachwuchsarbeit zu haben und wenn man dann viele halten kann, dann ist es natürlich eine super Basis, dass der Verein Fortbestand hat. Ganz schwierig ist es für einen Verein natürlich, die Freiwilligenarbeit wird unattraktiv und leider nicht mehr so wie früher, dass da so viele Leute freiwillig zur Verfügung stehen und dem Verein helfen. Mit diesem Problem sehen wir uns sehr stark konfrontiert. Daher sind auch die Ziele, sage ich mal, ein bisschen bodenständiger geworden. Und bodenständig meine ich damit, dass der Fortbestand des Vereins einmal ganz oberstes Ziel ist, dass der bleibt und dass die Spieler, die gerne spielen, auch spielen dürfen und nicht andere zugekauft werden oder so. Und da muss man jetzt nicht künstlich hinaufklettern. Wir haben vor einigen Jahren, du hast es erwähnt, waren wir dann schon in der von oben runter vierte Liga. Da war ich dann auch selber dabei einmal. Aber da lag wirklich auch sehr an dem Wunsch von Rudi Hasenauer auch und von uns als Mannschaft damals auch weiterzukommen noch. Und da haben wir dann, da wurden dann schon ein paar Spieler auch ein bisschen mit Taschengeld ausgestattet und auch geholt aus anderen Orten. Und so würden wir dann auch, konnte man dieses Level dann auch spielen. Jetzt ist das nicht mehr so, weil ich sprich jetzt da für die, da sind mittlerweile ja schon wieder andere Vorstands, aber wir sind immer noch dieselben Freunde und Gruppen und wir wissen, was wir wollen, aber der Verein soll bodenständig wachsen. Und wenn einmal richtig ein paar gute Kicker dabei sind, wo dann mehr Ziele nach oben ist, dann wird man das unterstützen. Aber wenn wirklich einer den Profifußball anstrebt oder zweite Liga oder so, dann gibt's unser Nachbar zum Beispiel FC Pinzgau, die investieren dann weit mehr schon in die Richtung und dann gibt's vielleicht die Möglichkeit, nur 5 Kilometer weiter vielleicht eine andere Ambition, weil die haben die Ambition, in die zweite Liga zu kommen zu wollen. Dann können die Top-Talente dort spielen. War auch früher so. Also wenn da ganz gute dabei waren, die haben dann bei dem Top-Verein nebenan gespielt und ist gut gegangen nach für mehr, dann ist er beim Profifußball gelandet und sonst landet er halt wieder in Realm. Mit Freude dann wieder, mit Überzeugung und Freude ist jeder wieder gerne heimgekommen und hat da wieder dem Verein geholfen. Ist doch super, wenn wir einen schönen Fußball spielen und wenn die Kinder dann der ersten Mannschaft zuschauen. Und
wie viele Mitglieder seid ihr ungefähr? Wenn du sagst Nachwuchs 130, kommt man so auf 200 Mitglieder, kann das sein?
Ja, ist jetzt nicht die Riesen, genau.
Genau,
ja,
aber ja, trotzdem, also da hast du ja richtig angesprochen, gibt ja genug Probleme auch in anderen Regionen. Größte Konkurrenz ist der SC Leogang, ne? Das sind immer so Derbys, wo auch ein bisschen was los ist, richtig?
In dem Fall ja, weil wir meistens in derselben Liga spielen. Und deshalb, das beantwortet deine Frage, welche Liga ist die richtige für uns? Die richtige ist schon die, glaube ich, wo man viele Derbys hat, weil dann fährt man halt auch Fan oder Begleiter dahin und dann gibt's coole Spiele, ja. Und damals war es so, dass wir beide Mannschaften in der vierten, also da waren wir eher beide sehr hoch. Und dann waren schon über 1000 Leute am Sportplatz. Das war für uns gewaltig. Und sonst waren halt 300-400. Aber auch jetzt ist leider auch zum Beobachten, dass dieses Fußballzuschauen leider nicht mehr so, weiß ich nicht, warum das so ist. Ja, man geht nicht mehr so viel am Platz hin, finde ich. Es gibt so viel anderes Angebot vielleicht auch, gell?
Ja, aber es gibt selten so einen schönen Sportplatz wie hier. Ja. Also das muss man einfach sagen. Das ist eins der schönsten Stadien, die man so als Groundhopper besuchen kann. Und das sage nicht nur ich, sondern eben auch viele andere. Also die Anlage ist einfach fantastisch gelegen. Ihr seid mit dem UFC Maria Alm, habt es bis in die deutschen Medien geschafft. Das war ein Ereignis im Sommer 2024. Ihr habt, ich glaube, erstmals seit 2018 gab es ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die erste Landesliga, was die fünfte Klasse ist. Ein Teilnehmer wart ihr, weil ihr Vizemeister in der zweiten Landesliga Süd, das ist die sechste Klasse, geworden sein. Und dort sollte man sich dann letztendlich mit dem Vertreter des Nordens messen dürfen. Dieses Entscheidungsspiel wolltet ihr noch verschieben. Das hat der Verband abgesagt, weil er gesagt hat, der Termin stand von Anfang an fest, das funktioniert ja alles nicht. Hintergrund ist ein Problem, der Mallorca-Urlaub des Teams war geplant. Das Spiel hat stattgefunden, es ist dann offensichtlich eine Mannschaft irgendwie zustande gekommen mit Reservisten, was weiß ich. Man hat 0-4 verloren, aber trotzdem, was ist der Hintergrund, dass man so ein Entscheidungsspiel als Sportler absagt und sagt, wir nutzen das Mallorca als, klar, als Teamereignis, wissen wir alle, wie das im Fußball funktioniert, aber das sorgte schon so paar Fragezeichen, weil als Sportler will man ja aufsteigen. Kam so ein bisschen die Vizemeisterschaft für euch überraschend sportlich, dass ihr gar nicht damit gerechnet habt, dass ihr schon wieder so weit oben seid?
Ja, ich bin ganz bei dir. Natürlich wollen wir immer das Beste erreichen und der Sportler will natürlich aufsteigen und gewinnen. Dann bin ich, ja, warum war das? Es war überraschend, ja. Wir waren überraschend da Zweiter und hatten eigentlich nicht damit gerechnet. Das war das eine. Und der Urlaub war dann da. Wir fliegen ja nicht jedes Jahr nach Mallorca, im Gegenteil. Sondern das war so eine Abschiedsreise, weil doch drei Spieler nach langer Zeit eigentlich dann Karriere, so genannt, beendet haben und das war so ein Abschiedsausflug. Und das steht dann im Vordergrund. Aber er beantwortet auch die nächste Frage, die Frage eigentlich, dass warum will man in der oberen Liga dann nicht spielen? Ja, es haben drei aufgehört und wir waren mit den anderen Jungen noch nicht so weit, um in dieser Liga dann attraktiv genug zu sein, ja. Also eigentlich wollte man dann einfach die Jungen dann nicht als, wie nennt man das dann, die Schießbude der Liga will man dann auch nicht sein und dann verliert man womöglich noch die Jungen und die Begeisterung und dann kommt man in Probleme. Man muss schon auch fit sein für die Liga, oder?
Ich kann das gut
nachvollziehen. Im Profifußball so und im Kleinen, aber das verstärkt dann auch unsere Bodenständigkeit, glaube ich, dass wir sagen, na, wir spielen lieber in dieser Liga, ist attraktiver, die Jungen können nachgezogen werden, eingebaut werden. Wenn drei Führungsspieler und der Trainer, war nämlich auch bekannt, der Trainer hat dann auch gesagt, er bin jetzt auch mit dieser Saison und so weiter. Und dann muss es nicht sein, dass du dann aufsteigst und dann Schießbude der Liga bist.
Ja. Ja, und scheint ja auch richtig gewesen zu sein, weil es ja nicht so, dass er in der aktuellen Saison jetzt von oben thront und alles kaputt schießt in der Liga, sondern das passt, scheint die richtige Liga zu sein. Trotzdem bedeutet das ja, dieses 0-4, dass ihr in der Liga bleibt und andere aus der Region Maishofen eine Liga runter müssen. Gab es da so ein bisschen Ärger oder war das einfach so, weil es relativ klar war, so wie du es gesagt hast, dass eigentlich feststand, Maria Alm will nicht hoch und dann bedeutet das eben doch für diejenigen, die Vorletzter sind, sie müssen absteigen.
Ja, genau, aber da wären sie besser nicht Vorletzter geworden. Ne?
Okay, wenn man jetzt einfach nochmal in die Zukunft schaut, ich glaube, du hast letztendlich beantwortet, die Ziele des Vereins, die sind letztendlich, man will als Verein erhalten bleiben, den Nachwuchs ziehen, eine gesunde Basis und im Prinzip hier eine Möglichkeit auch in Zukunft zu geben, dass aus Fußballer, vielleicht auch Fußballerinnen aus Maria Alm und Umgebung auf dem Sportplatz kicken können. Das ist die Perspektive des Vereins, richtig?
Absolut, ja, absolut. Die Kinder begeistern, die sollen sehr viel Spaß haben und jetzt sehen wir ganz so in diesen 15 Jahren, also so 14, 15, da sind ganz gute dabei, ja. Also macht schon wieder sehr viel Spaß und Hoffnung für die, dass wir haben immer attraktiven Fußball gespielt im Maria Alm und wir stehen auch dafür. Deshalb spielen auch gerne mal Spieler aus Saalfelden bei uns, weil wir wirklich so ein familiärer, guter Verein sind. Und auch da ist es so, dass diese DNA, wie bei uns in der Firma hier, aber auch im Verein ist es auch so, das sickert ganz gut immer so durch, dieses familiäre. Und ist ganz klar ausgesprochen, da verdient man nichts, da macht man es wirklich für den Verein und das ist ganz cool. Und wenn wirklich dieser herausragende Fußballer da einen anderen Verein dann beitreten will, dann ist das auch unterstützt, ja, da wird das auch gefördert. Und dann freut man sich, ja. Bei uns sind ein paar dann schon im Profifußball gelandet und dann für ein paar Jahre und dann wieder retour gekommen einfach.
Wer zum Beispiel?
Ah, das war ein Tormann, der Garka Wolfgang, der war bei Salzburg. Damals war das noch Casino Salzburg, glaube ich. Ja, war dann der dritte Tormann. Und andere waren halt in der Regionalliga. Ja. Und sonst in Saalfelden sind der Wolfgang Feiersinger zum Beispiel, das ist so der mit erfolgreichste Spieler Österreichs, der Weltpokalsieger und so mit Borussia Dortmund. Ja, so, das sind so die näheren Freunde, glaube ich, ja, so vom Verein. Und der Heimo Pfeifenberger, der war bei Werder Bremen. Gell? Das sind so Freunde eigentlich, ja. Und generell, Maria Alm ist immer ein sympathischer, so wie St. Pauli, den mag irgendwie auch die ganze Liga, oder? So, oder? Der beliebteste Zweitverein der Bundesliga, habe ich mir sagen lassen.
Okay. Oder? Die Farbe Blau-Weiß, weißt du, wo die herkommt? Warum die gewählt wurde? Offensichtlich ja von Rudolf Hasenbauer.
Ja, Hasenauer.
Hasenauer gibt's.
Das war damals. Aber vielleicht hängt es mit Blau, Maria Alm mit der blauen Farbe, hängt ein bisschen zusammen mit unseren, vielleicht sogar, würde ich jetzt herleiten, die Kirche ist ja der Gottesmutter Maria geweiht und da ist die schöne hellblaue Farbe, ja, für die wie nennt man das, die Farbe der Maria eigentlich. Vielleicht haben sie die Farbe damals verwendet.
Wir werden es rausfinden, im nächsten Jahr feiert ihr 50. Geburtstag. Ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, einmal den Weg nach Mariaalm zu wählen. Auf jeden Fall dann, wenn der UFC spielt, denn es bleibt dabei eines der schönsten Plätze im Land. Ganz herzlichen Dank, dass du deinen Werdegang, dein Unternehmen, deine Philosophie vorgestellt hast und den Verein UFC Mariaalm. Danke dir und Servus.
Es war so ein schöner runder Schluss jetzt von dir und ich möchte mich auch sehr bedanken von meiner ganzen Familie, dass ich da die Möglichkeit habe, ein bisschen was über uns zu erzählen. Freut mich wirklich sehr und ganz besonders freue ich mich, wenn mich dann den einen oder anderen Hörer, wenn er mich dann anspricht, hey du, ich habe das gehört und hat mich inspiriert und das wollte ich dann hier sehen. Das wäre sehr, sehr schön. Mariaalm zählt wirklich zu einem der erfolgreichsten Tourismusorte in Österreich und wir vermarkten uns ja unter dem Namen Region Hochkönig, weil unsere Region so ein ganzjahres Urlaubsdomizil ist mit ganz vielen Leistungen der Bergbahnen und so weiter und wir freuen uns sehr, dass es so erfolgreich ist und wir passen sehr wohl auf unseren Ort aus, dass der auch immer schön ist und nicht touristisch verdorben wird. Nein, im Gegenteil, da sind wir sehr dahinter, dass das so diese Ursprünglichkeit auch behält und gleichzeitig diesen modernen Anforderungen unserer Gäste auch nachkommt. Danke vielmals.
Danke dir.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.